Kilometerfresser.
Kilometerfresser.
Einen
Ja, nicht so lang
wunderschönen
gezogen
guten
heute.
Morgen. Hallo Jonas.
Guten Morgen. Tarek, zu einer richtig unchristlichen Zeit für dich, ne? 8:12 Uhr ist es gerade, wo wir aufnehmen.
Ist okay. Ich bin heute mein Wecker hat um 7 Uhr geklingelt. Ist okay. Ansonsten meine
Das
innere
macht
Uhr
nichts.
weckt mich spätestens um 7:30 Uhr. Und deswegen ist das. Ich kann es vertragen. Ich hatte auch schon meinen Cappuccino, deswegen bin ich ein bisschen
Sehr
aufgedreht.
gut.
Also verzeiht es mir.
Ich stehe schon seit, ich glaube, 7 Uhr im Büro, schon ein bisschen aufgeräumt hier, ist ein bisschen liegen geblieben die letzten Wochen. Und da war das ganz gut. Jetzt nach dem Urlaub hier mal ein bisschen klar Schiff machen, dass es dann wieder vernünftig losgehen kann.
Du kriegst gleich ein Pressefahrzeug, einen schicken Audi A6, habe ich gehört.
Yes, mal
Deswegen
wieder.
haben wir wenig Zeit. Ja.
Das ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass wir ein Audi A6 erwandt haben. Ich bin die
Oh.
Limousine nur auf der Fahrveranstaltung letztes Jahr mit dir gefahren und ich hatte noch nie die Limousine hier. Aber wir haben jetzt endlich, diese und nächste Woche drehen wir den A6, i5 und ID.7 Tourer-Vergleich, also alle Kombis. Und deswegen kriegen wir jetzt nachher den A6 angeliefert und fahren danach direkt nach München, um den i5 abzuholen. Also nicht meinen i5, weil wir wissen ja nicht, welches Auto es wird. Ich könnte auch nach Ingolstadt fahren oder nach Wolfsburg, sondern wir holen ja Pressefahrzeuge immer in München ab. Und deswegen sind wir da heute auf dem Weg. Und apropos eigenes Auto, am Mittwoch gebe ich mein Auto ab, Tarek.
Oh, der Kia wird
Ja.
Geschichte. Und ich habe schon deine
Also
Story
wenn.
gesehen. Du wirst den Schiebedach vermissen.
Ja, es ist auch, ey, Schiebedach ist wirklich Game Changer, wenn du das mal hattest. Wir haben es jetzt 1,5 Jahre. Es macht so viel Spaß. Ich meine, davor, die ganzen Autos hatten ja auch alle Glasdächer bei uns, aber ein Schiebedach ist einfach nochmal was anderes. Und das werde ich wirklich vermissen. Aber jetzt Mittwoch wird er abgegeben und morgen, um hier die Was steht vor der Tür-Kategorie abzuschließen, kommt ein Porsche Macan und mit dem kommen wir am Donnerstag zu dir.
Ja, und wir gehen lecker essen. Da freuen wir
Yes,
uns ganz
wir freuen uns
besonders
schon.
drauf. Wir freuen uns auch. Genau. Was steht bei mir vor der Tür? Ich sitze noch in dem Cupra Tavascan Endurance Heckantrieb. Mit dem war ich schon auf Langstrecke. Köln, Paris, Köln. Da kommt ein super Video. Habe ich gestern zu Ende geschnitten und hochgeladen. Und dann steht bei mir noch in der Garage ein super geiler Kia EV6 in Moon Gray. Moonscape Gray Matt, mein eigener. Der seit Wochen nicht bewegt wird. Und das ist auch der
Der
Grund,
Arme.
warum ich jetzt eigentlich fast wieder es mir anders überlegt habe und mir doch kein E-Tron
Nein,
GT
ach
holen
nein, ich höre auf. Tschüss, ciao, danke, war schön.
Ich
Tarek.
bewege die Autos nicht. Das wäre zu schade,
Ja.
da irgendwie 50.000 Euro zu investieren. Das wäre das Dümmste, was ich machen könnte. Und dass das Ding dann nur in der Garage rumsteht. Jonas, ich habe mir überlegt, wann ich in den letzten 12 Monaten oder wie viele Kilometer ich mit dem Kia gemacht habe. Manchmal musste ich mich zwingen. Ich habe bewusst Pressefahrzeuge stehen gelassen, damit ich den Kia bewege.
Was ja
Weil,
auch keinen Sinn macht eigentlich.
genau. Und deswegen, ich werde höchstwahrscheinlich den Kia auch verkaufen, weil Top-Zustand von Arzt gefahren, von YouTuber
Und
gefahren.
dann gar keinen mehr nehmen.
Doch, doch, doch. Aber vielleicht, ich überlege mir da was. Ich mache vielleicht was ganz Spannendes. Vielleicht hole
Oh
ich
nein.
mir das günstigste Elektroauto im Netz mit 1 Million Kilometern und fahr den bis zum Tod. Mal gucken. Irgendwas lasse
Aber
ich
so
mir
ist cool.
schon.
So, mit dem Gedanken spiele ich auch immer, das günstigste Elektroauto Deutschlands zu kaufen. So, wenn du da irgendwie für 2.000, 3.000 Euro und dann ein Projekt draus zu machen. Aber bisher fehlt zum Glück die Zeit, muss ich sagen.
Mir auch, mir auch. Also ich werde es nicht tun, keine Sorge. Nicht das günstigste. Aber mal gucken. Vielleicht gehe ich auch in Richtung Leasing, weil wir sind ja selbstständig mittlerweile. Wir haben ein Gewerbe, das Finanzamt macht schon so ganze Zeit. Hallo, komm mal mit der Kohle her. Und vielleicht wäre das sogar sinnvoller, doch noch was zu leasen. Und die Leasingpreise sind momentan so attraktiv teilweise. Und naja, keine Ahnung. Ist GoLeasing unser
Wobei du
Partner
ja,
diese Woche? Weiß ich nicht.
unser Partner diese Woche ist M2Go. GoLeasy war
M2Go.
vor 2 Wochen,
Okay.
deswegen,
GoLeasy,
aber
dann,
man kann es
okay, dann
natürlich
spule
hier
ich das
kurz,
wieder
ne?
zurück.
Wäre perfekte Überleitung gewesen. Nein, aber also ich verstehe das voll und ganz. Wobei du natürlich, wenn du einen Gebrauchten kaufst, auch direkt 75 Prozent dieses Jahr abschreiben könntest. Das wäre natürlich auch lukrativ. Also es gibt da schon ein paar Spielereien, wo es aktuell einem sehr attraktiv gemacht wird, Elektroautos zu kaufen. Und dazu kommen wir auch später noch in der Folge, weil wir heute wieder über gebrauchte Elektroautos reden. Und da vielleicht ganz kurz, sorry, dass wir das letzte Woche nicht gemacht haben. Wir hatten ja die Folge letzte Woche aufgezeichnet, weil ich im Urlaub war. Dankeschön nochmal, Tarek, dass das ging, dass wir das vorab produziert haben, weil wir dadurch wirklich mal eine Woche Urlaub hatten und ich habe
Schön,
das
das freut
echt
mich.
genossen. Ich habe
Das
eine Woche
freut
lang
mich.
nichts mit Autos zu tun gehabt, außer in London rumzulaufen und irgendwie so, oh ja, da ist ein cooles Auto und teilweise sogar Sarah so, willst du nicht davon mal ein Foto machen oder ein Video, weil wir machen immer so einen Urlaubsvlog für uns privat. Und ich so, nee, warum? Na, erst doch ein
Nö.
E-Auto. Ich so, ja
Ja.
und? Ist mir doch egal. Das Einzige, was ich fotografiert habe, war ein Rolls-Royce Spectre, der ultra geil da rumgefahren ist. Da musste ich auch auf Instagram Posts zu machen, weil der einfach so cool aussah, aber ansonsten hat mich das relativ wenig gejuckt.
Ist jetzt mal eine ernste Frage. Ist London im Jahr 2025 ein Besuch wert? Was hat dich besonders erfreut und was hat dich etwas gestört?
Also was ich krass fand, ich habe das voll unterschätzt, wie viele Menschen dort sind. Und das ist gar nicht negativ gemeint, aber die haben halt fast 10 Millionen Einwohner. Und wenn du das halt vergleichst mit irgendwie so 4 Millionen in Berlin, wo das viel mehr auf eine Fläche verteilt ist oder auch anderen Städten. In London ist es brutal geballt. Wir waren auch nur einen Tag mit der U-Bahn unterwegs, und also auch nur eine Strecke, und sind den Rest der Zeit dauerhaft gelaufen. Weil wir einfach mit Kindern, also wir hatten einen Buggy dabei und den Kleinen, der dann auch manchmal ein bisschen laufen will und so. Du gehst so unter in der U-Bahn, du hast kaum eine Chance mit aufzunehmen. Selbst wenn er da steht, ist es behindertengerecht, findest du in dem Moment nicht die Lifts und so. Also es ist einfach echt ein Abfuck, wenn du da mit Kind unterwegs bist und Kinderwagen. Und wir auch noch so ursprünglich, na gut, wir fahren dann von Heathrow mit dem Zug rein, das ist ja relativ günstig und einfach, und dann vor Ort angekommen oder auch schon auf den Hinflug überlegt, ey, warte mal, wir haben eigentlich zwei große Koffer dabei, plus Buggy, plus Kind, so in die U-Bahn ist eigentlich relativ unwahrscheinlich. Am Ende haben wir uns ein Taxi genommen, weil es einfach unmenschlich ist, da zu, also teilweise in der U-Bahn, die Leute haben, die standen so eng an eng, gerade wenn du dann die Hauptverbindungslinien fährst, du kommst kaum in die Dinger rein, und wenn du dann da mit Koffern und so kommst, mal abgesehen davon, dass dort brutal hoch anscheinend aktuell so Taschenkriminalität ist, also ich habe mir auch extra noch vor dem Urlaub eine Handyhülle mit so einem Band gekauft, dass ich das Handy die ganze Zeit an mir habe, dass es quasi nicht, genau, so Crossbody, dass ich es wirklich in die Hosentasche gesteckt habe, aber dieses Band noch dran war, dass mir es keiner aus der Hand ziehen kann, weil wenn du da was filmst, wenn du noch irgendwo Fotos machst, da gab es wirklich so viele Videos im Internet, wo einfach Motorrad- oder Fahrradfahrer an den Leuten vorbeifahren, die machen ein Foto und die ziehen es denen einfach aus der Hand und sind weg. Und als wir dort waren, oder eine Woche vorher, ist auch ein Hehlerring hochgenommen worden, wo 40.000 Smartphones sichergestellt wurden. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist halt crazy. Die haben wirklich mit Helikoptern, mit Zivilleuten und so, haben die diese Banden gejagt und hochgenommen. Und das ist halt nur das Smartphone-Thema. Da hast du halt noch normale Taschendiebstähle und so. Und da habe ich gesagt, ey, dann lieber laufen wir nur, haben alles in dem Buggy, haben die Handys am Mann, können uns auf den Kleinen konzentrieren, können uns den Urlaub halt schön machen und genießen und müssen da nicht die ganze Zeit Angst haben, dass irgendwie einer um die Ecke kommt, der dir was Böses will. Und das war wirklich eine gute Entscheidung, weil wir haben dann ab dem zweiten Tag, wo wir den ersten Tag U-Bahn so ein bisschen weggelassen haben, haben wir einfach so ein bisschen das runtergefahren, haben ein bisschen weniger gemacht, haben wirklich nur noch so ein Hauptziel am Tag, haben uns die Sachen angeschaut, die unterwegs irgendwie waren, aber haben jetzt nicht so, wir müssen jetzt das, das und das. Und das kann ich echt auch jedem nur, gerade mit Kindern, ans Herz legen. Ein Städtetrip macht Spaß, kann richtig cool sein, aber macht nicht zu viel und macht nur die Sachen, die wirklich wichtig sind. Guckt euch so ein paar Spots an, lasst euch einfach treiben, guckt das an, was gerade ansteht, und nicht dieses Bucketlist, du musst die 50 Sachen in London gesehen haben. Nee, mach einfach das, worauf du Lust hast. Und für uns war es richtig cool. Also diese 7 Tage dort haben richtig gut getan. Und ich fühle mich auch echt deutlich jetzt frischer. Also nicht so, dass ich jetzt davor irgendwie eine kreative Blockade gehabt hätte, aber so dieses, hey, mal wieder ganz neu reinzustarten, zu sagen, hey, es war wirklich jetzt eine Woche nichts, jetzt kommen auch langsam wieder Veranstaltungen, jetzt geht das eine Auto weg, das neue kommt, coole Projekte, und es ist einfach cool. Und dann jetzt natürlich die Woche auch gleich noch zu euch nach Köln zu kommen, macht es natürlich nochmal runter.
Super, super. Ja, schön, freut mich. Also doch ein positives Feedback. Natürlich.
Langer Monolog Metropole. Hier am Ende.
Metropol ist ein Metropol. Ich meine, in Paris oder in Istanbul ist es auch nicht besser. Das kann ich dir garantieren.
Voll.
Und ich bin mittlerweile gar kein Fan mehr von diesen Metropolen, von diesen Menschenmassen. Und ich denke, wenn ich Freizeit habe und auch noch Geld für diese Freizeit bezahlen muss, dann will ich mich auch sicher fühlen und nicht jede Zeit auf mein Handy oder auf meine Tasche achten müssen. Du musst das natürlich auch in irgendeinem Dorf, du musst das auch in einem Dorf hier bei Köln machen, natürlich, so ist es ja nicht. Dein Auto ist da, der Audi ist da.
Der Audi kommt, scheiße.
Pass auf, Derek, Leute, wir müssen unterbrechen. Dran, wir machen einen Cut, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Zack, zack, zack.
Wieder da.
Jonas hat das Auto angenommen, macht hier nichts. Also, Thema Urlaub abgehakt. Und jetzt haben wir einmal den Kommentar der Woche und natürlich...
Und danach geht's endlich zu den Gebrauchen. Genau.
Kommentar der Woche kommt heute von dir.
Ich davor aber, ich muss dir noch was zeigen. Schau mal, ich habe gerade den Audi angeliefert bekommen, einen A6, und die haben neue Schlüssel. Ich halte es dir mal ganz kurz hier in
Wagenfarbe. Kamera.
Erkennst du den Unterschied?
In Wagenfarbe.
Ja, wie geil. Ich zeig's
aber
auch mal
das
den
hatte
Leuten.
Ich auch.
Der ist jetzt einfach...
Ja,
echt,
das hatte
jetzt?
Ich.
Das ist mir komplett neu, dass der in Wagenfarbe ist. Finde ich
Malpelo
richtig cool.
Malpelo Blau Metallic.
Weil die waren davor immer in diesem matten Kunststoff, der auch der Rest hier ist. Und jetzt sind die quasi in Wagen. Also finde ich cool,
meine,
fand ich erwähnenswert.
Momentan eine meiner Lieblingsfarben bei Audi, Malpelo Blau Metallic. Sieht richtig geil aus.
Liebe Grüße an Silvan an der Stelle.
Hat er auch so einen in der Farbe, ne? Genau.
Der hat den genau, in der Farbe, genau. Ja. Und der hat die Bremssättel in diesem Cupra Bronze Kupfer lackiert. Das sieht echt cool aus zusammen.
Okay, cool.
Genau.
Okay, schön.
Aber Kommentar der Woche.
Kommentar der Woche.
Achtung, schieß los. Kam bei mir letzte Woche unter dem Opel Grandland Video, wo ich eigentlich ganz angetan war, aber viele Sachen hatte, die mir nicht so gut gefallen haben, ist halt die Stellantis-Plattform. Und zwar hat da einer geschrieben von Lange Café. Kaum wichtige E-Auto-Funktionen, kein Auto-Hold, es gibt immer noch einen Start-Stopp-Knopf, obwohl es ein EV ist, immer noch eine Verbundlenkerachse hinten in 2025, kein One-Pedal, mal wieder ein Auto ohne Seele, danke, Stellantis.
Nein, das ist...
Und ich wollte es kurz mit dir besprechen, weil ich weiß, dass du oft deine Lanze brichst für Stellantis, und es war mir einfach wichtig, weil es viele Punkte anspricht, die ich auch angesprochen habe. Ich meine, dass es jetzt eine Verbundlenkerachse hinten ist und keine McPherson oder irgendwas. Okay, so what, ist halt irgendwo, dann macht es das Auto halt auch günstiger und ist jetzt auch kein performantes und okay. Aber gerade so Sachen wie kein Auto-Hold, also da habe ich ja auch, da dreht sich ja bei mir alles um.
Bin ich
um,
bei dir.
Weil das
bin
macht ja komplett dir. Das Stellantis-Konzern
nicht. Habe ich auch in jedem Video
außer
immer
der
wieder
Fiat.
Kritisiert.
Ja, ich auch. Also das ist der einzige peinlich. Satz, der in jedem Stellantis-Video kommt. What the fuck, was ist mit Auto-Hold? Das ist einfach, das geht nicht. Aber gerade so Themen wie Start-Stopp-Knopf und sowas fand ich ganz spannend. Wollte ich kurz einfach mit dir hier in die Debatte gehen, weil das hat man ja immer wieder bei Elektroautos. Warum braucht man Start-Stopp-Knopf? Und ich dachte, das ist eigentlich ein ganz cooler Ansatz.
Finde ich sogar gut. Es ist halt noch die gewohnte alte Welt irgendwo, weil ich so ein alter Sack bin. Vielleicht hat es ja auch wirklich damit zu tun. Ich habe die Erfahrung gemacht mit Autos, die automatisch angehen beim Einsteigen. Zum Beispiel die ID-Modelle oder hier der Tavascan. Mhm. Die haben zwar diese Funktion, die haben beide Welten. Ne? Du hast aber auch hier zum Beispiel einen Start-Stopp-Knopf unterm Lenkrad.
Ja.
Benutze ich nie, habe ich nicht einmal gebraucht. Einfach reinsetzen, aussteigen, aus. Aber manchmal sitzt man im Auto, ja, und dann mache ich so, weil mein Arsch wehtut, und dann mache ich so und dann geht das Ding aus. Und dann setze ich wieder und dann geht er wieder an. Und dann ist deine Musik erstmal weg und die ist Klimaanlage. Also kann schon mal im Alltag manchmal nerven, aber ist das für mich ein K.O.-Kriterium oder ist das ein Kriterium, was darüber Aussagekraft hat, ob das ein gutes Elektroauto ist oder nicht? Nein, absolut nicht. Sowas kommt meistens nur von Tesla-Fanboys und die verachte ich.
Oh, jetzt.
Und ein Start-Stopp-Knopf hat wohl irgendwo seine Berechtigkeit, vor allen Dingen, aber wie gesagt, vielleicht bin ich auch nur einfach nur alt. Ich habe aber keine Probleme damit, nur weil das Ding da steht und ich die Möglichkeit hätte, das Ding damit zu starten oder auch zu stoppen, während ich drin sitze.
Ich sehe es ein bisschen geteilter. Also ich finde dieses, man streckt sich kurz ins Auto, geht aus, verstehe ich auch nicht. Vor allem, man könnte es ja kombinieren. Man kann ja sagen, geh erst aus, wenn auch die Tür offen ist. Weißt du, wenn du die Tür aufmachst und dann dein Hintern bewegst, dann geht er aus, von mir aus. Das ist eine kleine Programmierungsänderung, die das viel einfacher machen würde. Ich finde es auch gut, noch einen Stopp-Knopf zu haben. Ich würde nicht komplett drauf verzichten, finde also diesen VW-Ansatz echt cool, dass man den zur Not noch hat. Was ich gar nicht gut finde, ist, wie es bei Kia oder halt auch bei Stellantis ist, dass du zwingend diesen Start-Stopp-Knopf auch betätigen musst. Gerade dieses Ausschalten. Ich verstehe es noch, wenn du einsteigst, kurz drauf drückst, das Ding ist dann erst an, damit nicht davor schon alle Verbraucher laufen, damit nicht alles immer am Strom hängt. So dieses, du willst nur kurz im Auto einsteigen, holst irgendwas aus dem Handschuhfach, das ganze Ding geht hoch, also fährt hoch, ist ja auch eine Sache, braucht man das, muss das machen, dauert das nicht im Hintergrund zu lang, bis dann alle Systeme hochfahren und dann wieder runterfahren, ist es nicht schädlich. Aber dieses, dass er nicht ausgeht und dass du selbst, wenn du dann versuchst zuzusperren, er nicht auf die Idee kommt, ah ja, der ist ja draußen, alle Türen sind zu, ich könnte jetzt ausgehen, um dann zuzusperren, dass das einfach nicht geht, das geht mir nicht in den Kopf. Und das habe ich jetzt auch in meinem Kia EV9 Fazitvideo wieder reingebracht, dieses, du steigst aus, gehst einen Meter vom Auto weg, hast die Tür zu, das Ding piept dich an. So, er checkt ja, du bist draußen und das Auto ist noch an. Dann mach doch das Auto aus und lass mich zusperren. Aber nein, er beschwert sich dann, dass er noch an ist. Und wenn irgendeiner von euch Zuhörern oder Zuschauern da eine Idee hat, was da technisch der Hintergrund ist, gerne in die Kommentare schreiben, weil für mich erschließt sich's überhaupt nicht, dass man das noch haben sollte.
Ja, Tarek? Weißt du, wer das besser kann, besser macht und sinnvoller?
Wer?
Und ich sage dir auch, warum das besser ist. BYD. Bei BYD ist das so, du hast ja auch Start-Stopp-Knopf, ne? Du steigst aus. Das Auto piepst nicht. Du kannst das Auto, während er noch läuft, ohne dass du es ausgeschaltet hast, abschließen. So, aber was ist der Vorteil? Ganz einfach, im Sommer...
Ah, er läuft aber weiter.
Weiter.
Ja, Moment, aber das
lass mich
ist
ausreden.
Ne?
Lass Weil mich ausreden.
Nein, ich muss
nein, lass mich ausreden.
Ganz kurz.
Im Sommer, halt die Fresse. Im Sommer, bei 35 Grad, kann ich schnell aussteigen, das Auto abschließen, die Klimaanlage läuft weiter, bevor ich jetzt mein Handy auspacken muss, irgendeine App aktivieren muss und bla 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 bla, dann läuft die Klimaanlage weiter. Oder ich habe meinen Hund oder meine Katze im Auto schnell, weil ich 10 Minuten zum Bäcker laufe oder 5 Minuten oder 3 Minuten. Und dann wird's nicht sofort überhitzt. Oder im Winter bei -3 Grad stelle ich das Auto ab auf dem Parkplatz, schön, schließe ab, aber die Heizung läuft weiter, Sitzheizung läuft weiter. Das ist ein super, super Ding. Finde ich klasse, dass es die Möglichkeit gibt. Und das wünsche ich mir im Alltag, ist das super praktisch. Immer wenn ich ein Auto von BYD da hatte, habe ich das genossen. Ja, ist so.
Aber mein großes Problem damit ist zum einen, wenn du aussteigst und du vergisst, läuft das Ding halt dauerhaft weiter und im Worst Case kommst du 4 Stunden später und der war die ganze Zeit im Anzustand. Und zum anderen, machst doch wie viele andere Hersteller, mach einfach im Klima eine Kurztaste, wo du sagst, Klima halten. So, das ist echt, das ist nicht mehr nur noch ein Tesla-Ding, das haben ja viele mittlerweile, dass du diese Funktion hast. Dann hält der die Klima, lässt die dauerhaft laufen, im Hintergrund ist das Auto an, aber du musst dich bewusst dazu entscheiden, weil ich finde dieses, du steigst aus, vergisst den auszumachen und der bleibt an, auch nicht die beste Lösung, weil der halt einfach so, wenn du es nicht machen, also wenn du, wie ich, einfach aussteigst und davon ausgehst, okay, du machst ihn zu und das war's, der läuft ja dauerhaft weiter, verbraucht viel Strom und vielleicht brauchst du gar nicht gerade die Kühlung oder so. Deswegen, also ich verstehe schon den Ansatz von dir, aber vielleicht müsste man da nochmal einen Zwischenschritt gehen, entweder zu sagen, okay, wenn du dann nochmal den Startknopf drückst zum Anmachen, dann bleibt er an oder so, aber nicht bei jedem Fall. Und ich finde halt dieses Aussteigen und der geht aus, ist halt so convenient. Auch bei BMW zum Beispiel, die haben ja auch einen Start-Stopp-Knopf und zum Anmachen musst du immer einen Startknopf drücken. Aber aus geht der von alleine. So, du gehst in die Parkstellung, machst die Tür auf, der ist aus. Warum kann man das nicht beim Elektroauto machen? Also deswegen, ich fand den Kommentar einfach, weil der so viele Themen anspricht, die halt da allgemein sind. Und da haben wir jetzt noch nicht mal über One-Pedal-Driving geredet, was da auch mit drin steckt, was auch nice to have ist, aber ich fand es einfach ganz spannend, deswegen.
Also One-Pedal-Driving sage ich in jedem Video immer, du auch, ob das Auto eins hat oder nicht. Wenn er eins hat, ist das ein Pluspunkt. Wenn er keins hat, aber dafür eine sehr gute automatische Rekuperation oder eine dynamische, wie zum Beispiel hier dieser Tavascan hat auch kein One-Pedal-Driving, aber er hat einen B-Modus und er hat eine tolle dynamische Rekuperation. Und das ist dann aber auch lobenswert. Wäre das für mich ein K.O.-Kriterium, das Auto nicht zu kaufen oder zu Tode zu kritisieren, nur weil er keine One-Pedal hat? Nein, wäre es nicht. Es wäre natürlich schön, wie bei BMW zum Beispiel, dass du zusätzlich zu allem oder bei Kia und Hyundai, die bieten das ja auch, dass du zusätzlich zu allen Optionen auch ein One-Pedal-Driving hast. Also das jetzt von alleine zu... Dann ist das natürlich das Sahnehäubchen auf der Torte. Weißt du, was ich meine? Und
ja, klar.
Deswegen. Und noch besser ist es immer, wenn die Autos einen Frunk haben. Warum? Da kann man sein Typ-2-Kabel reintun. Oh Gott, ist das eine geile Überleitung, Bruder. wenn Autos keinen Frunk haben, ist das auch kein K.O.-Kriterium.
Wo packst du die M2Go-Ladelösung
rein? Genau, natürlich. Egal ob Kabel, egal ob Adapter. Und denkt dran, ihr bekommt 10% Rabatt mit Kilometer 10. Kilometer 10, ne? Richtig. Unser Rabattcode nur für die Kilometerfresser da draußen. Mit Kilometer 10 bekommt ihr 10% Rabatt auf alle AC-Ladelösungen. Die haben sogar DC-Ladelösungen. Wäre sogar interessant für Firmen, für Taxiunternehmen, für Pizzalieferdienste oder Paketlieferdienste. Die stellen dir dahin auch DC-Lademöglichkeiten hin. Also geht unbedingt rein und nutzt unser Rabattcode. Egal für Wallboxen, Kabel, Adapter, alles hast du da. Alles. So.
Und wenn du eh schon günstige Preise hast und dann nochmal 10% sparst, besser geht's ja nicht. Danke für die Unterstützung hier bei die Kilometerfresse. Da regiert's aber. Wir haben heute ein Hauptthema und zwar gebrauchte Elektroautos für unter 20.000 Euro.
Genau.
Also wir haben eine Range gesagt, ne, 15 bis 20, weil sonst frühstücken wir hier alles ab von 1.000 bis 20.000. Und wir haben gesagt, wir gehen immer so systematisch so verschiedene Bereiche. Und ich glaube, je günstiger man wird, desto wichtiger ist es, das auch so ein bisschen kleiner zu fassen. Dass man halt jetzt nicht sagt 10 bis 20, weil das ist halt eine Riesenspanne. Da ist ja ein Auto auf einmal doppelt so teuer. Sondern wir haben gesagt 15 bis 20.000 Euro. Und wir haben uns beide 2 Autos ausgesucht, weil... Wie jeder gute YouTuber oder Podcaster, wenn ein Thema gut ankommt, dann schlachtet man es aus.
Welche beiden hast du dir ausgesucht?
Ich habe mir zum einen ein Stellantis-Auto ausgesucht. Und zwar mein altes Auto, den Opel Corsa Elektro oder auch das SUV davon, weil ironischerweise ist das fast identisch teuer. Und den VW ID3. Aber was hast du dir ausgesucht? Danach starten
wir. Ich habe mir für die Familie mit etwas kleinerem Budget den Kia e-Niro ausgesucht. Und ich habe nochmal umgeswitcht. Eigentlich wollte ich über den Fiat 500 reden, aber ich habe mir den BMW i3 S ausgesucht, weil das eine geile Kiste ist.
Spannend.
Ja, und da will ich nochmal drüber reden.
Und da kann man ja auch sagen, da kann man ja auch als Option, zumindest technisch fast identisch, den Cooper SE damals noch in Betracht ziehen, der theoretisch ein bisschen neuer wäre, aber in vielen Sachen ähnlich
Cupra
ist
wie Cupra SE?
Cooper.
Ach, nicht Cooper, Cooper. Mini Cooper. Mini Cooper, ja genau. Ich dachte schon Cupra. okay, ja.
Naja, cool. Und um dem eins vorwegzuschießen, ein Auto, was ich nicht empfehlen würde in der Preiskategorie, was aber immer oft kommt, weißt du's? Der Nissan Leaf. Weil so gut das Auto ist und so viel, der sich auch damals verkauft hat, für 2025 würde ich wirklich tunlichst davon absehen oder auch abraten, ein Auto mit Schademo zu nehmen. Weil es gibt zwar Adapter, du kannst zwar von CCS auf Schademo gehen, aber du hast immer Wandlungsverluste, du hast immer Probleme. Und wenn der Adapter mal nicht funktioniert, die bauen ja reihenweise aktuell Schademo-Ladesäulen ab, du bist wirklich aufgeschmissen. Also wenn du wirklich ein Auto suchst, wo du auch nur einmal in deinem Autoleben eine Langstrecke fährst, bitte kauf dir keinen
Nissan Leaf. Es
tut mir leid für die Autos.
Es sei denn, du bekommst einen geschenkt und du hast zu Hause eine sichere Lademöglichkeit, dann kann man es machen.
Ja.
Dann kann man es machen.
Und du sagst, es ist wirklich nur der Zweitwagen, der nur von zu Hause eine Runde fährt, wieder zu Hause geladen wird, dann. Aber alles andere macht es wirklich.
Und vor allen Dingen, wenn ihr euch sowas holt, denkt dran, das Ding ist dann unverkäuflich, so ungefähr. Also ich würde es nicht empfehlen.
Tari, womit starten wir?
Starte du am besten direkt hier, leg mal mit Opel los, okay. Stellantis.
Ich wollte gerade sagen, dann fangen wir mit Opel an. Und zwar, ich war echt überrascht, die Preise von einem Corsa oder auch einem Mokka oder einem E208 von Peugeot und dem E2008, die sind nahezu identisch. Das ist crazy, weil als ich damals meinen Corsa bestellt habe, war der deutlich günstiger. Ich glaube, das waren so 3.000, 4.000 Euro Unterschied zum Mokka, wenn es reicht. Und auch jetzt, wenn du einen kaufst, das ist wirklich ein ordentlicher Preisunterschied auf dem Gebrauchtmarkt, bekommst du die aber fast identisch. Und wenn du jetzt nicht optimal da noch Reichweite rausholen willst oder sagst, ja gut, du brauchst unbedingt ein kleines Auto, kannst du fast in jedem Fall lieber das SUV nehmen, weil du einen deutlich größeren Kofferraum hast, einen besseren Platz auf der zweiten Sitzreihe und die Reichweite jetzt auch nicht so viel anders ist. Es gibt viele Nachteile bei den Autos, aber auch viele Vorteile. Deswegen fände ich die sehr wichtig. Von den grundtechnischen Daten, ich habe es mal rausgeschrieben, du hast den 50 Kilowattstunden Brutto-Akku, das sind so um die 46 Kilowattstunden, die du nutzen kannst. Du hast eine Reichweite von rund 300 Kilometer bei dem Mokka und rund 350 beim Elektro-Corsa, so eine ungefähre Range aktuell. Und dann hast du 100 kW DC-Laden. Das klingt erstmal ganz geil. Sieht man relativ selten, die Ladezeit ist aber so bei um die 30 Minuten und das ist auch Sommer wie Winter ziemlich zuverlässig.
Als Tipp unbedingt beachten bei Thema Gebrauchtwagen, der Onboard-Charger. Das Ding ist reihenweise ausgefallen, so nach 20.000, 30.000 Kilometern. Wird heutzutage immer noch, ich habe mir das bestätigen lassen vom Händler, zu 99,9% über die Kulanz geregelt, so dass du, wenn du dir einen Opel holst oder einen Stellantis, der davon betroffen ist, tauschen die dir das über Kulanz. Kostet normalerweise um die 3.800 bis 4.000 Euro in der Werkstatt.
Ich wollte sagen, und das Problem ist, das ist kein KBA-Rückruf oder so, wo die jetzt zwingend dir das tauschen müssen, sondern das ist wirklich nur auf Kulanz. Das heißt, schaut, ob ihr vielleicht einen findet, der den Onboard-Charger schon getauscht hat. Das war ein Hersteller, der da anscheinend ein Problem hatte. Mittlerweile verbauen sie andere.
Aber ein Tipp noch an dieser Stelle. Betroffen davon sind nur die 11 kW Onboard-Charger, also die dreiphasigen. Serienmäßig sind diese Modelle alle damals einphasig gelaufen, also maximal 7,4 kW an einem 22 kW AC-Charger. Yes. Das wäre dann eventuell weniger risikohaft, wenn ihr euch ein einphasiges Opel Corsa holt, der nur einphasig AC laden kann. Dafür lädt er AC halt doppelt so lange, aber ist von diesem Risiko nicht betroffen. Oder ihr checkt das einfach vor dem Kauf ab, ob der Onboard-Charger schon ausgetauscht worden ist bei dem Exemplar oder nicht. Kann man ganz einfach anhand der FIN-Nummer und jeder seriöse Verkäufer kann euch das dann belegen. Wenn das Ding ausgetauscht ist, macht ihr nichts falsch.
Wichtig, einphasig und dreiphasig, du lädst ja fast dreimal so langsam. Also du lädst nicht nur die Hälfte. Vor allem, wenn du zu Hause an der Wallbox lädst du halt nur mit 3,6 kW. Ist aber egal, weil du halt trotzdem über Nacht das Auto fast wieder vollbekommst und deine täglichen Fahrten damit abdecken kannst. Deswegen, also das ist natürlich nice to have, 11 kW zu haben. Ich habe damals auch extrem drauf geachtet beim Corsa-Kauf. Jetzt im Nachhinein hätte ich den länger behalten, hätte ich mich wahrscheinlich geärgert wegen dem Onboard-Charger. Aber das ist halt ein wichtiger Punkt, den man immer im Hinterkopf haben sollte. Und noch ein Punkt, 100 kW auch Systemleistung beim Frontantrieb. Und das ist leider halt noch die alte Generation an Motoren. Und da muss man sagen, der ist wirklich nicht allzu effizient. Den kannst du im Alltag gut fahren. So wenn du bis 100 km/h so Pendelstrecken und sowas fährst, geht das. Alles, was über 100 km/h ist, ist aber wirklich da steigt die Ineffizienz deutlich mehr als bei anderen Mitbewerbern und da kommst du halt teilweise keine 200 Kilometer auf der Autobahn und das soll einem halt wirklich bewusst sein und da fährt man mit dem Auto nicht schnell. Zum einen kann er nur 150 fahren und zum anderen, also wir sind meistens 120 gefahren, wir haben 200 Kilometer bei Temperaturen wie jetzt um die 10 Grad nicht geschafft, weil das Auto einfach so ineffizient da oben rum wird und das ist echt schade, war für uns damals auch Verkaufsargument für das Auto, aber wenn du sagst, hey, so knapp 200 Kilometer reicht dir auf der Autobahn oder dir ist es halt wichtiger, im Alltag 300 Kilometer zu kommen und du fährst eher das Auto als Pendelstrecke und vielleicht einmal im Jahr eine längere Strecke, dann ist halt vor allem das SUV, finde ich, eine echt coole Option.
Und ganz wichtig zu erwähnen, ein Vorteil, du hast die Händler, die Abdeckung der Händler, Werkstätten und so weiter ist sehr groß in Deutschland. Du musst dir ja keine Sorgen machen, dass du irgendwie 5 Monate auf Ersatzteile warten musst oder so. Du hast mit Sicherheit immer irgendwo in der Nähe ein Opel, Peugeot, das ist der Landeshändler mittlerweile. Das ist ein Vorteil. Und Leute, was gebt ihr aus? Der Jonas hat damals den Neupreis bezahlt, abzüglich BAFA natürlich. Aber trotzdem, wenn die Dinger heute 13, 14, 15, naja, wenn die Dinger heute 15, 16, 17 kosten, bekommst du eine gute Ausstattung teilweise. Du bekommst ein effizientes Auto in der Stadt. Auf der Autobahn hat er recht bei den alten Motoren. Und ich denke, er bietet genug Komfort, genug Platz und das Fahrwerk ist sehr gut gemacht. Ja, man muss halt Kompromisse eingehen. Es kommt immer drauf an, was bezahlst du? Du bezahlst 15, 16, 17.000 Euro und da kannst du auch keine 800 Volt erwarten und da kannst du auch keine, weißt du, was ich meine? Und Ladezeit muss man auch ganz schnell besprechen. 10 auf 80, 100 kW ist zwar offiziell, aber meistens, er hat ja keine Vorkonditionierung. Im Winter steht ihr da vielleicht so 38 Minuten an der Säule.
Du stehst ja im Sommer unter 30, das ist wirklich auch machbar. Das haben wir auch gemacht. Und wenn du auf der Autobahn jetzt eben nicht nur mit 100 km/h fährst, sondern auch so 120, 130, reicht es auch im Winter, dass der dann genügend warm ist. Das hatten wir zumindest damals so als Eindrücke bei dem Akku und hat vollkommen ausgereicht. Und da vielleicht noch wichtig, du kriegst für diese, ich hatte jetzt zwischen 16.000 und 19.000 Euro Autos gefunden, aber teilweise wirklich die voll ausgestatteten. Das heißt, du hast dann Matrix-LED-Scheinwerfer, gerade auch so im Corsa, was ich echt cool finde. Und du hast dann auch Sachen wie Apple CarPlay und sowas und teilweise auch das größere Infotainment. Da gibt es nämlich auch nochmal Abstufungen. Und wichtig, Apple CarPlay, Android Auto ist da leider nur Kabel.
Genau. Und 2023 müsste das gewesen sein, gab es das Facelift. Da haben die Akkus eine bessere Zellchemie, eine höhere Kapazität, nämlich 51,4 Kilowattstunden Nettokapazität diesmal. Brutto sind es 54.
Und den besseren Frontmotor.
Besserer Frontmotor, der deutlich effizienter ist. Und das kann ich euch bestätigen. Da seid ihr auch in der Stadt mit 11, 10,5 Kilowattstunden unterwegs. Und auf der Autobahn bei 120 vielleicht mal so bei 16, 17. Keine Ahnung, je nachdem, je nach Wetter und so weiter. Also analysiert euer eigenes Fahrprofil, Leute. Beim Thema Gebrauchtwagen, Thema Akkugröße. Akkugröße und euer Fahrprofil. Musst du pendeln? Wie lange pendelst du? Kannst du zu Hause laden, kannst du auf der Arbeit laden oder wie sieht's bei dir und in der Umgebung aus? Das ist das A und O, die wichtigsten drei Fragen, die du dir vor dem Kauf eines gebrauchten Elektroauto stellen solltest, allgemein. Ne?
Und jetzt nächster
Teil. Nächster, Kia e-Niro.
Dass wir die Zeit im Blick haben,
Mensch. Kia e-Niro, meine Empfehlung, allerdings das Facelift-Modell ab Ende 2020 oder Anfang 2021 war das. Woran erkennt man am schnellsten die Facelift-Modelle bei den e-Niros? Die haben das neue Kia-Logo, nämlich so ein bisschen schräg geschrieben.
Aber das haben nicht alle, Tarek. Da musst du dich korrigieren, weil es gab auch das Facelift ohne neuem Kia-Logo. Okay. Wo man es vor allem erkennt, ist das Infotainment, weil die haben damals auf das komplett neue, also das damals neue Kia-Infotainment geupdatet. Da weiß ich noch, wir haben damals angefragt, einen Niro testen zu können. Dann hieß es ja, aber wir würden uns sehr freuen, so war das damals formuliert, wenn du da ein extra Video auch zum Infotainment machst, weil wir damals noch viel so Technik-Sachen gemacht haben und da haben die wirklich viel Wert drauf gelegt. Und das weiß ich noch, es wird auch bis heute noch gut geklickt, weil das halt einfach komplett neu war im Vergleich zum Vorgänger. Mhm.
Und ich würde euch raten beim Kia e-Niro, da gehen die Preise so ab 16.000 Euro los. Wenn ihr Glück habt, holt euch einen in der Spirit-Ausstattung. Der hat dann die volle Hütte mit Sitzheizung, Sitzbelüftung, Lenkradheizung und. Apple CarPlay, Android Auto ist verfügbar, allerdings nur über Kabel. Man kann sich allerdings im Netz so einen Adapter holen für 50 Euro. Dann kann man Apple und du weißt das ja besser als Technik-Experte. Das klappt aber auch, ne? Und 64 Kilowattstunden Akkukapazität, 200 104 PS Frontmotor, also Frontantrieb, mhm, und durch den hohen Newtonmeter, also Drehmoment, überdrehende Räder, sehr leicht bei Nässe, das hat man nun mal, aber damit kann man leben. Sonst hat man viel Komfort, viel Platz, sehr, sehr, sehr wenig Verschleiß. Und jetzt haltet euch fest, ich sage euch was, ich habe vorgestern einen gebrauchten Kia e-Niro abgecheckt, ein Fahrschulwagen mit 260.000 Kilometern. Ja, ein Kia e-Niro aus Baujahr 21 mit 256.000 Kilometern und ich habe krass meine Avilo-Box dabei gehabt und ich habe mich mit dem Besitzer unterhalten. Leute, verpasst das auf keinen Fall, okay? Wir haben natürlich auch über Defekte, Risiken und Rückrufe uns unterhalten, alles, was in der Zeit geschah und wie das Lenkrad aussieht, wie die Sitze aussehen und wie die Erfahrung so ist und vor allen Dingen, wie gesund sind die Zellen noch, welche Auffälligkeiten haben wir im Test gesehen. Nur mal dazu. Ansonsten, Riesentipp von mir, effizient, warum? Zum Beispiel der Fahrschullehrer, der hat mir seinen Durchschnittsverbrauch gezeigt in den letzten 7000 Kilometern von 14,2 Kilowattstunden im Schnitt. Ja, krass, aber wenig Autobahnanteil, muss man auch dazu sagen.
Ja,
aber klar, die Dinger können effizient und gefahren werden. Und viele
vorsichtige Gasfüße.
Ja, klar. Aber die Dinger können effizient gefahren werden. Das kann ich auch so bestätigen. Mhm. Ich habe ja noch zwei andere Videos gemacht mit Besitzern, mit dem e-Niro. Also auf jeden Fall für die Familie ein Tipp von mir. Ladeleistung bei den Facelift-Modellen AC dreiphasig, also 11 kW und DC bis zu 75 kW. Zu der Ladezeit kann ich euch direkt schon mal sagen, 10% auf 80% braucht er so 43 bis 45 Minuten. Damit müsst ihr und das leben.
Ja, das ist halt schon dann wirklich ein Nachteil. Dafür ist halt deutlich effizienter als zum Beispiel so ein Mokka, genau, und hat auch ein bisschen mehr Platz.
Und mehr Reichweite durch den größeren Akku, denk dran.
Genau.
Ja. Ja. Also der hat echt.
Und du musst noch bedenken, du kannst den ja auch 1:1 als Hyundai Kona nehmen. Gefällt vielleicht manchen optisch besser. Das ist ja da einfach nur eine Geschmackssache zwischen den beiden. Und du hast halt, der hat ja auch sogar schon One-Pedal-Driving, ne?
Oh, da fragst du mich.
Also du kannst jetzt zumindest über den, du kannst über die Schaltwippen, glaube ich, den runterziehen auf Null. Oh,
das habe ich vergessen.
Du kannst, glaube ich, nicht übers Pedal, aber du, also das ist, glaube ich, noch ein Punkt. Wenn ihr hat mir damals, ich glaube, du kannst es noch ziehen. Das geht
kann
bei denen
sein. Ja.
Und das ist dieses Zwischen-Facelift. Es gibt ja mittlerweile einen neuen Kona und einen neuen Niro, aber die sind ja technisch dann identisch geblieben, nur optisch angepasst.
Optisch angepasst.
Das ist ja
genau,
wichtig.
Genau. Also genau, definitiv eine fette Empfehlung von mir. Da macht ihr nichts falsch. Risiko eventuell. Nein, nicht ICCU, sondern die 12-Volt-Batterie. Das ist auch da ein Thema. Das ist schon immer ein Thema gewesen. Aber das Ding ist schnell getauscht oder ihr habt eine Powerbank dabei und zack, könnt ihr das Ding kurz schließen. Also eine 12-Volt-Batterie.
Macht's einfach wie genau. Tarek. Habt immer die große Powerbank im Handschuhfach.
Dann groß? Geht das. Ach, gerade mal so groß wie eine Tafel Schokolade. Alles gut.
Ja, aber die mit ordentlich Leistung.
Ja, sehr. Genau. Okay. Also 11 kW AC, 75 DC, Ladezeit 44 Minuten, 10 auf 80, 64 Kilowattstunden. Eine sehr gute, nützliche, alltagstaugliche Reichweite, auch für Langstrecken geeignet. Definitiv, allerdings für die Ladezeit muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Das war's. Top-Empfehlung von mir, der Kia e-Niro.
Bei mir geht's weiter mit einem alten Bekannten. Den hatten wir nämlich in der letzten Gebrauchtwagenfolge schon, und zwar der VW Golf.
ID3.
Den Golf gibt's auch. Deswegen, weil ich habe hier gerade noch ein Mobile offen und es gibt auch E-Golf.
Werde ich auch checken.
Also wenn ihr da nicht einen für irgendwie 7.000, 8.000 Euro kriegt, dann ist das auch Quatsch. Aber den ID3, und zwar hatten wir den das letzte Mal als Pro-S-Variante mit dem großen Akku, also wirklich 77 Kilowattstunden und guter Ausstattung. Und jetzt habe ich einen dabei, und zwar den ID3 als Pro Performance, also den 58 Kilowattstunden Akku, wo ich auch in meinen Videos sage, vollkommen ausreichend ist die Größe, die meine Eltern immer hatten. Und den kriegst du teilweise auch mit einer echt guten Ausstattung und wenigen Kilometern, weil ich habe bei mir oft jetzt eingegeben, dass ich maximal 70.000 Kilometer haben will. Und wenn du dann nämlich siehst, die Autos sind jetzt von 21, das heißt, du hast dann irgendwie im Jahr, der hier zum Beispiel, den ich rausgesucht hatte, nur 60.000 Kilometer drauf. Das heißt, du hast im Jahr eine Laufleistung von 15.000, was vollkommen im Mittel ist und echt vernünftig für die Autos, und du hast halt noch 100.000 Kilometer Batteriegarantie oder halt dann noch 4 Jahre und kannst da wirklich ordentlich noch was drauf fahren, ohne dir da Gedanken machen zu müssen. Und die sind halt super, weil die haben nach WLTP fast 500 Kilometer Reichweite, so ich glaube 460 sowas, Die haben ordentlich Leistung durch die 204 PS auf der Heckachse. Der Motor ist relativ effizient. Der macht wirklich was her. Und du hast halt die ganzen Komfortfeatures vom Volkswagen. Das heißt, du hast eine Software, die jetzt im Vergleich zumindest mit den anderen Autos, die wir hier gerade zeigen, gut ist. Das muss man wirklich so sagen. Die ist zwar jetzt nicht die schnellste, aber die hat auch im damaligen Zeitpunkt mit der 2er oder dann der 3er Software wirklich einen vernünftigen Stand. Du hast Apple CarPlay, Android Auto, kabellos da drin.
Ladeplanung.
Du hast teilweise in Matrix... Du hast eine Ladeplanung, du hast teilweise ein Matrix-System, du hast ein AR-Head-Up, also wirklich viele Ausstattungsfeatures, die es in den Autos gab und die es teilweise halt auch gibt, weil das muss man immer bedenken und das war mir da so wichtig, beim ID.3 nochmal zu sagen, du zahlst halt bei Gebrauchten für Ausstattung kaum was. Also macht euch wirklich die Mühe, setzt mal alle möglichen Haken bei Ausstattungsfeatures, die euch wirklich wert sind und ihr werdet die Autos finden und teilweise nur 100, 200, 300, 400 Euro teurer als ein vergleichbarer in der nackten Ausstattung, weil das teilweise so viel günstiger ist. Wenn euch die Außenfarbe egal ist, da macht das oft wirklich einen Unterschied. Und deswegen sonst die ganzen anderen Aspekte vom ID.3, dass der mit Wärmepumpe, ohne Wärmepumpe, haben wir auch im letzten Podcast einen Kommentar gekriegt, hier schaut euch mal das Video an zur Wärmepumpeneffizienz. Und hat dann einer ein Video verlinkt, wo es darum ging, dass du halt irgendwie nur ein paar Prozentpunkte rausholst. Und dann denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, selbst ein paar Prozentpunkte und je kälter es wird, desto mehr Prozent werden es ja. Also ich würde nie auf eine Wärmepumpe verzichten, wenn es die Option gibt, das nochmal als Statement, auch wenn es jetzt technisch vielleicht bei 10 Grad nicht den riesigen Unterschied macht, aber allein in der Standheizungsfunktion bringt es halt deutlich mehr. Und deswegen da nochmal die Empfehlung für den ID.3.
Auch von mir eine Riesenempfehlung. Unser erstes Elektroauto für 3 Monate abonniert damals bei Volkswagen. Und wir hatten Heidenspaß damals. Und wie du schon sagtest, die Software sitzt mittlerweile viel besser als wie vor 4 Jahren oder 5 Jahren. Und eine fette, fette Empfehlung. Mit der 77 Kilowattstunden Batterie kommst du echt überall hin. Überall. Und im Sommer laden die Dinger echt unter 30 Minuten von 10% auf 80%. Im Winter stehst du dann so 44 Minuten da. Aber ist egal, dann ist das so. Oder?
Aber da kommt es ja auch immer drauf an, wie schnell bist du davor gefahren. Das ist ja immer das Thema. Und wenn du den normal fährst und du wirklich auch so normale Ladestops hast, du fährst vielleicht vollgeladen zu Hause los, fährst deine 250 Kilometer auf der Autobahn, lädst dann, würde ich fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das reicht, dass der nicht bei 45 Minuten landet, sondern dass der auch eher bei um die 30 Minuten ist, weil die halt über das System hinweg einen ganz guten Wert haben. Und da auch nochmal der Tipp, schaltet einfach kurz vorm Laden eure Innenraumheizung ein Stück höher, weil dieses Thermalmanagement hängt zusammen und das steigert dann auch ein Stück weit die Ladeleistung vom Akku. Also das ist vielleicht noch ein Hinweis. Und der ID.3 steht ja auf einer vollen Elektroplattform, hat dadurch natürlich einige Vorteile und ein deutlich besseres Packaging als jetzt auch zum Beispiel so ein Kona. Also du hast einen größeren Kofferraum, du hast innen mehr Platz. Das ist halt da ein Riesenmehrwert.
Der ist innen genauso groß, wie der Passat B damals gewesen ist, ne? Und von außen, also ich finde, vor allen Dingen der Wendekreis ist mega, die Sitze, wenn du die Komfortsitze hast, die sind ein Traum. Und wie Jonas schon sagte, das Matrixlicht, seit damals bin ich ein riesen Fan davon, ein Traum. Ja. Was ich aber sagen wollte, Thema Inspektion, alle 2 Jahre und ich glaube Kilometer unbegrenzt, so war die Info. Alle 2 Jahre oder alle 30.000.
Das weiß ich gerade nicht genau.
Nein, auf jeden Fall aber kundenfreundliche Inspektionsintervalle und jetzt kommt's, Jonas. Ich werde jetzt kommende Woche ein ID.3 abchecken mit über 290.000 Kilometern.
Wie du immer an die Leute kommst. Ich bin echt jedes Mal überrascht, dass so viele Leute so hohe Kilometerstände auf
der Autos haben. Das sind Händlerfahrzeuge, also mit hohen Kilometern. Fahrschule war privat, krass. Also der Kia e-Niro war ein Privatfahrzeug. Aber ein ID.3...
Ja, aber krass, dass auch Händler das ankaufen mit so hohen Kilometerstunden. Das ist ja heftig.
Allerdings der kleine Akku, also 58 Kilowattstunden Batterie, ne?
Naja, es ist ja nicht der kleine, es gibt ja noch einen kleineren.
Ja, beim ID.3
gab es in der Basis früher 42, mittlerweile gibt es ja einen wieder mit 46. Genau. Also, ne, das muss man immer im Hinterkopf haben. Ja. Nee, 52 gibt es mittlerweile. Es gab 42 und jetzt gibt es 52.
Genau. Das ist jetzt der kleine. Aber ich wollte jetzt nur sagen, dass es nicht der 77er wird und das wird dann nochmal spannend. Vor allen Dingen interessiert mich unheimlich die Degradation beim ID.3. Also, ich habe echt viele, viele spannende gebrauchte Checks noch vor mir. Viele, viele. Ich treffe mich gleich nach dem Podcast mit einem Enyaq EV 80 Fahrer der ersten Generation und der hat dann auch einiges zu erzählen und wir werden natürlich auch da den Akku abchecken.
Cool. Tarek, nächstes Auto, was
hast du noch? Ganz schnell noch eine fette Empfehlung von mir, wenn ihr ein BMW fahren wollt. Leute, das Ding wird ein Klassiker. Der BMW i3 oder i3S wäre meine Option. Kostet auf dem Gebrauchtwagenmarkt vielleicht ein Tausender mehr. Der i3S bietet aber etwas mehr Leistung. Anstatt 170 habt ihr beim i3S 186 PS, natürlich Heckantrieb. Ihr habt Heidenfahrspaß und viel Platz in dem Auto. Und die Preise beginnen ab 16.000 Euro, beim normalen so ab 15 und beim i3S 16,5, 17, da geht's schon los, auch bei Privatverkäufen, so mit Kilometerleistungen zwischen 50 und 100.000 Kilometern. Akkugarantie bis 160.000 Kilometer und oder maximal 8 Jahre. Und meine Empfehlung, achtet bitte drauf, es gibt einmal die 94 Amperestunden Variante und einmal die 120 Amperestunden Variante. Der Unterschied ist eigentlich nur die Akkugröße. Der 94er hat netto knapp 27 Kilowattstunden. Der 120er i3, der hat 37,5 Kilowattstunden nutzbare Akkukapazität. Deswegen nimmt bitte immer die 120er Version. Es muss euch bewusst sein. Ihr habt dadurch definitiv mehr Reichweite, mehr als 60 Kilometern netto. Und verbrauchstechnisch habe ich den i3 damals mit dem Besitzer auf die Ho 8 gejagt. Bei schlechten Wetterbedingungen hatten wir im Mix einen Verbrauch. In dem Video habe ich gerade eben noch mal reingeschaut von 14 Kilowattstunden. Ladezeit BMW i3 oder i3S. AC dreiphasig, also 11 kW. DC, jetzt kommt's, maximal 50 kW, aber erhält die 50 kW bis 94%. Das heißt, die Ladekurve ist extrem gut bei dem. Und ich habe im Video nochmal nachgeschaut. Die Ladezeit war 10 auf 80% bei 34 Minuten. Und von 80 auf 90% hat er nur 5 Minuten mehr gebraucht. Und da lag er von 10 auf 90% bei 39 Minuten. Eine riesige Empfehlung von mir, der BMW i3 oder i3S mit der 120 Ampere Variante ab 15 bis 16, 17.000 Euro, je nach Ausstattung. Und immer noch innovativ, immer noch eine moderne Optik, meiner Meinung nach, bis auf die dünnen Reifen. Voll. Bis auf die dünnen Reifen.
Aber dafür große Felgen, ja, immer, ne? Die sind teilweise irgendwie 19 Zoll oder so und es wirkt wirklich viel auf dem Auto. Und was man da halt noch denken muss, der Innenraum ist wirklich genial. Also ich mag ja. den sehr, ist auch wirklich cool und hochwertig gemacht. Ja. Ist was anderes, einfach futuristisch, zeitlos. Aber weil er halt so zeitlos wirkt, denkt man oft, der ist viel jünger und teilweise kriegst du halt wirklich schon Modelle, die selbst in diesem Facelift, was ja dann unten die schmalen Scheinwerfer hatte, also ich würde auch nie das Vor-Facelift mit den Runden noch kaufen, die sind auch deutlich günstiger dann schon, aber das Facelift-Modell. Und selbst die sind 2018 gestartet. Das heißt, du wirst nächstes Jahr an die Batterie-Garantiegrenze ja. kommen. Und das ist halt wichtig ja. zu beachten. Weil selbst wenn du dann einen findest, ich habe hier einen mit nur 50.000 Kilometer drauf. Das heißt, der hätte kilometermäßig noch richtig viel Puffer. Aber es ist ja immer entweder Kilometer oder die Jahre. Und das sollte man im Hinterkopf haben, einfach nur aus Transparenz. Deswegen vielleicht bei solchen Autos gucken, dass man noch so 1-2 Jahre rausholen kann, wo man einfach auf Nummer sicher gehen kann oder dann zumindest beim Händler eine Anschlussgarantie nehmen, die auch die Batterie noch mit abdeckt.
Genau, und immer einen Batteriebericht verlangen, eine Batteriediagnose ja. machen lassen. Was ich noch sagen wollte, habe ich vergessen, ist egal. Achso, nee, bei BMW, worauf ihr achten müsst, beim i3, es ist super schön, es ist günstig, Versicherung ist auch nicht so extrem teuer. Doch, Versicherung könnte etwas teurer werden. Warum? Wegen der Karosserie. Wir haben eine carbonfaserverstärkte Karosserie, der auf Aluminium basiert. Und wenn da euch mal irgendeiner reinfährt oder du fährst einem Baum rein oder so, dann wird's dann wird's kritisch, Leute. Es gibt kaum Ersatzteile. Ja. Die werden auch nicht hergestellt. Das heißt, ihr müsst schon aufpassen, dass ihr keinen Blechschaden bekommt. Technisch absolut zuverlässig. Akkucheck. Avilo-Akkutest werde ich machen. Es steht schon ein BMW i3-Akku-Check irgendwann in den nächsten Wochen. Ich werde bis Ende des Jahres, Jonas.
Gebraucht.
Ich werde bis zum...
Alle Autos testen.
Nicht alle, aber Dutzende Autos. Dutzende Akku-Checks machen. Das wird ein Fest für die gebrauchten E-Mobilitäts-Fans hier.
Das ist immer so witzig, so, weil du hast ja wie so eine Liste gefühlt mit allen Autos, die du noch vorhast oder schon geplant hast. Und wenn wir dann irgendwie eine Folge machen mit Preisbereich, musst du eigentlich nur reingucken und sagen, ah ja, das, das und das. Und ich muss mich immer voll reinfuchsen, was es gerade bei Mobile gibt und was es dann für Autos sind. Aber Wirklich cool. Also ich mag diese Gebrauchtwagen-Folge von uns und vor allem diese Mischung auch. Es macht wirklich Spaß. Und mit dir als Gebrauchtwagen-Experte ist es dann auch ein cooler Austausch. Naja, zumindest, jetzt nicht Experte, aber zumindest halt, ist jetzt nicht, dass du dich unter jedes Auto klemmst und wirklich jeden Querlenker checkst, aber es ist ja zumindest, dass du eine Erfahrung hast und vor allem den Erfahrungswert von den Leuten. Und das ist ja das, was damit einfließt und was ja auch deine Videos da so bereichert.
Danke dir. Danke, mein Freund.
Tarek, ich würde sagen, nachdem wir uns eh schon wieder die Woche sehen, machen wir Schluss, oder?
Das reicht. Es ist auch wieder etwas länger geworden als geplant. Du hast einen schicken A6. Ich habe meinen Termin gleich mit dem Enyaq-Besitzer. Das wäre super spannend. Herzlichen Dank und ganz liebe Grüße aus Kölle. Und wir sehen uns am Freitag, Jung. Wir gehen lecker türkisch essen.
Ah, noch. Und noch ein Videohinweis. Bei Tarek kommt heute auf dem Kanal, wenn der Podcast online geht, ein sehr, sehr wichtiges Video. Schaltet da alle rein. Ich bin sehr neidisch drauf.
Wir dürfen ruhig sagen, was es ist. Es ist der neue Zwingo Electric. Und den habe ich statisch filmen
müssen. Von dem, was mir Tarek da so erzählt hat, bin ich sehr gespannt auf das Video und auf alles drumherum. Deswegen schaut da unbedingt rein.
Also, bis nächste Woche.
In dem Sinne, bis nächste Woche. Danke euch.
Tschüss. Ciao.